Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
So, ist so besser?
Ja, so ist gut.
Super. Ja, jetzt höre ich dich nur sehr leise. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt hier? Warte mal.
Hallo, hallo.
Sag mal was.
Guten Morgen.
Ah, jetzt habe ich dich. So, liebster Falk, ich entschuldige mich. Hier ist gerade Land unter, alles geht runter und drüber. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist.
Ja, das, warum das besonders nicht? Also ich finde, erstmal bin ich dir ja immer dankbar. Wenn du zu spät bist, dann bin ich es mal nicht. Aber ich das ist insofern verheerend, was du gerade gesagt hast, weil ich sitze hier mit einem Glas Whisky. Und die Verspätung war jetzt meine erste Pause. Also deine Verspätung war jetzt meine erste Pause. Ich bin völlig bescheuert, weil 3 Tage am Stück 12 Stunden arbeiten macht mich ja schon völlig krank. Und deswegen habe ich gehofft, ich kann jetzt sagen, boah, Steffen, ich bin so müde. Ich habe voll Bock mit dir zu reden. Bring uns mal durch die Sendung. Wenn du jetzt sagst, dass du auch nur Chaos hast, bin ich sehr gespannt auf diese Sendung.
Wer weiß, ob wir sie überhaupt raussenden dann. Also.
Warum? Na komm schon.
Na, wir sind doch hier der MindClass Podcast. Wir holen doch normalerweise die Leute runter. Wir sind doch so ein bisschen das Yoga für die Ohren. Und
ja, du, aber für das Yoga für die Ohren zweifelst du gerade ganz schön. Ja. Ist total entspannt, wenn der Yogalehrer mal ein bisschen müde ist. Das wäre unmenschlich, wenn er das nie wäre.
Ja, ich hatte das ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angerissen, dass ich im Moment gerade das Leben führe, für den ich alle immer gewarnt habe. Und jetzt eigentlich merke, in welchen Mechanismen ich schon wieder drin bin und merke, wie, ich will nicht sagen, wie es mich auffrisst, das tut es gar nicht, überhaupt nicht, aber ich merke, dass mein Tag immer enger getaktet ist, immer schneller getaktet ist und ich einfach nur noch effektiver und effizienter versuche mit zahlreichen Tools, die ich so benutze und noch effektiver, als ich vorher schon war. Also, und das ist wirklich verrückt gerade. Ja.
Ja, aber guck mal, das ist doch ein schönes Thema zu dem, was du eh schon mitgebracht hast. Das können wir gleich auch noch mal kurz auf den Tisch holen. Aber eins ist doch ein schönes Thema, weil da geht es uns ja tatsächlich dann, zumindest was die letzten Tage angeht, sehr leicht. Bei dir ist das nur schon viel länger so. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich komme mit meinen Sprachnachrichten, die dann hier reinkommen, die irgendwie 20 Minuten haben, nicht mehr hinterher. Und heute muss ich sagen, alles über 2 Minuten macht mich schon hysterisch. Innerhalb von wenigen Tagen, weil ich einfach gerade nicht so richtig weiß, wo vorne und hinten ist. Und gleichzeitig finde ich das aber ganz schön, weil es mich halt auch ermahnt. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr als du die Möglichkeit, relativ schnell wieder auf die Bremse zu treten und zu sagen, okay, und hier ist meine Grenze. Und ich habe in der letzten Woche gelernt, bis dahin geht's und dann wird's anstrengend. Aber da hat ja jeder so seinen anderen Umgang mit. Und ich glaube, dass wir, obwohl wir in der Basis viele Gemeinsamkeiten haben, ganz anders mit so einem Thema wie Stress umgehen. Und lass uns doch da mal kurz reingehen ein bisschen. Finde ich ganz gut.
Ja.
Gerade wenn wir beide unter Strom sind in diesem Moment.
Ich habe mir sogar einen Tee gemacht. Mal gucken.
Ja, guck mal.
Ja, also was mir fehlt im Moment, das sind in der Tat gerade so ein bisschen wenigstens mal diese 5-6 Minuten gerade ausgucken, nichts denken oder mal am Wasser langlaufen oder so, all die Sachen, wegen denen ich hierher gekommen bin, weil diese Zwischenpausen, man glaubt es nicht, aber sind extrem effizienzsteigernd, weil du mit klarem Kopf viel mehr auf Lösungen kommst, als wenn du im Problem steckst. Ne? Also ein Problem löst du niemals auf der Ebene des Problems, auch das haben wir öfter schon mal gesprochen, sondern immer, wenn du dich ein bisschen davon wegbewegst. Und ich glaube, ich darf da jetzt auch quasi ein kleines Geheimnis verraten. Wenn ich dir schreibe und du gerade ein bisschen unter Stress bist, dann merkt man das sofort an deiner Antwort. Dann verstehst du den. Ja, dann verstehst du meinen zwischenzeitigen Humor nicht, meine Ironie, meinen kleinen Sarkasmus manchmal. Und dann merkt man das ja, auf manche kleine Screenshots, die ich im Netz finde und dir schicke, dass du da extrem drauf reagierst. So, ich denke, oh Mensch, Falki, das war doch nur ein Witz.
Du hast meine Hunde bedroht, mein Freund.
Ich habe gar nicht deine Hunde bedroht.
möchte ich tatsächlich loslösen. Ja, wobei weiß ich gar nicht. Doch, kann schon sein. Ich bin ja von Haus aus tatsächlich Weichei und ja, kann sein, dass wenn das, doch, faktisch ist das so. Wenn das Stresslevel steigt und bei mir geht das ja schneller als bei anderen, dann mag ich da anders drauf reagieren. Wobei ich ja, weiß ich nicht, ich habe dich ja nicht angeschrien. Ich habe dich ja nur darauf hingewiesen, dass du mir weh. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich werde zumindest dünnhäutiger. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ob das noch in Teilen so ist oder ob du das komplett loswerden konntest, aber ich werde tatsächlich dünnhäutiger, wenn ich unter Strom stehe, das stimmt, ja.
Bei mir ist genau andersrum. Also dann bin ich, also ich habe im Moment gerade wirklich extrem High-Level-Stress, aber da tun mir, also ich höre dann teilweise wo ich früher vielleicht ein bisschen sensibler war, dass ich so auf die Zwischenzeilen, auf die Tonalität gehört habe oder die mit eingeflochten habe in die Information, die mir gerade übermittelt wird, das blende ich mittlerweile komplett aus. Dafür sind die Wege, die ich jetzt quasi im Job habe, viel zu kurz, viel zu schnell, in einer viel zu hohen Schlagzahl. Wenn du da anfängst, immer jedes Mal sehr befindlich drauf zu reagieren, dann wird das nichts. Also ich hatte einer gesagt, hör mir auf mit deinem Befindlichkeitsterror.
Ja, wir sind aber in zwei verschiedenen Situationen dabei. Mhm. Ne? Also heute, der aufmerksame Hörer, ich habe es noch nicht so laut gemacht, hat mitbekommen, dass ich gerade verhältnismäßig viele Baustellen habe im Vergleich zu sonst. Also ich habe meine Projekte, ich arbeite in der Foto-Community, ich habe eine ganz konzeptionelle Mitarbeit in dem Unternehmen und wenn ich da dann wirklich tief drin bin und wir dann auch in Diskussionen geraten oder in einen kreativen Austausch oder wirklich auch es darum geht, Menschen zu überzeugen, in dem Moment, wenn dann jemand mal so ein bisschen derangiert ist oder mal so ein bisschen entgleist oder so, fange ich das völlig easy. Also dann fange ich den auf und erkläre das und so, genau wie ich damals im Rettungsdienst bei einer Reanimation extrem ruhig wurde und bei jedem, also in der Notfallsituation, ob das jetzt damals in der Rettung war oder heute in irgendwelchen Besprechungen oder Troubleshootings ist, umso krasser das ist und umso mehr auf dem Spiel steht, umso entspannter und ruhiger werde ich. Das ist funktioniert. Mhm. Aber deine WhatsApp zum Beispiel lese ich ja in der Regel zum Durchatmen. Also du hast für mich einen Entspannungsfaktor, lieber Steffen, vielen Dank, normalerweise. Das heißt, wenn eine Nachricht von dir kommt, mache ich die, wenn ich gerade im Troubleshooting bin, gar nicht auf. Mhm. Bewusst nicht. Und wenn ich dann aber am Abend hier sitze, wie jetzt mit so einem Glas Bowmore oder wenn ich zwischendrin einfach sage, so 20 Minuten muss ich durchatmen und dann mache ich die auf. In den Momenten bin ich sehr sensibel. Und wenn dann was kommt, was ich tatsächlich irgendwie nicht so richtig einordnen kann, ich will nicht sagen, dass ich dann keinen Humor mehr verstehe, aber bei so Grenzthemen, wie wir das jetzt hatten, fällt es mir tatsächlich dann schwer. Ja, das ist aber dann, wenn ich zur Ruhe komme. Also dann bin ich sehr dünnhäutig, wenn du mir dann was sehr, sehr Schönes sagst, habe ich auch eine Träne im Auge. Oder was besonders Schlimmes oder so.
Wir können es ja mal ein bisschen aufklären. Also bei mir ist es im Moment so, ich beschäftige mich extrem gerade mit Kommunikation und quasi den Reaktionen auf eine Kommunikation. Was passiert, wenn? Wie reagiert der drauf? Wie reagiert der drauf? Und ich habe bin im Moment, vielleicht nicht nur im Moment, früher auch schon, wobei in den letzten Jahren habe ich viel mehr aufgepasst, versuche ich immer eine kleine ein Gespräch oder eine Diskussion anzustoßen durch eine kleine Provokation. Am Ende der letzten Sendung ist das passiert, als ich gesagt habe, wer Hunde und Katzen hasst, kann kein schlechter Mensch sein. Wenn ich sowas sage, dann ist das natürlich eine Provokation. Genauso, als ich gesagt habe, wer ein Hobby hat, den kann ich nicht verstehen. So, da habe ich unfassbar böse Mails drauf gekriegt. Da sind Leute, die haben ausgeschaltet und gar nicht mehr weitergehört. Und
wir auf sofort, die Hundekiste oder was?
Nee, auch darauf, dass ich gesagt habe, man braucht doch kein Hobby. Entweder man hat etwas in seinem Leben gefunden, da braucht man kein Hobby mehr. Da gab es einige drauf, die gesagt haben, ja, jetzt habe ich ausgeschaltet, du arrogantes Arschloch. So, und dann denke ich, ach, guck mal, wie weit wir in der Kommunikation schon sind, wie sensibel die Menschen dann auch doch schon zuhören. Ja, ich meine, diese Aussage, die habe ich ja in unserem letzten Gespräch irgendwie 10 Minuten später revidiert, habe gesagt, nee, hast du recht, hast mich davon überzeugt und so. Aber ich brauche immer so einen kleinen Anstoß, um in eine Diskussion zu gehen. Und wir ja beim letzten Mal unser Gespräch über Hunde und Katzen, es war ja kein Gespräch, du hast mir einen Vortrag gehalten, wie schön kleine Hunde sind und dass ich sie doch in mein Leben lassen soll. komischerweise, wie das manchmal so ist, am nächsten Tag spült mir doch mein Feed, mein Instagram-Feed, eine Kachel vom Deutschlandfunk Kultur entgegen. So, Deutschlandfunk Kultur ist jetzt, sage ich mal, würde ich mal so als, wenn ich mal Quellenkritik benutzen, würde ich sagen, das ist eine Quelle, die ich als feste Informations- und Inspirationsquelle für mich in meinem Leben habe. Ich höre die gerne und ich lese, was die so machen. Und da stand komischerweise beim Deutschlandfunk Kultur, Tierliebe ist eine heimliche Selbstliebe. Die Tiere dienen uns nur als narzisstischer Spiegel und zum Narzissmus tritt klammheimlich der Egoismus hinzu. Man schafft sich ein Tier an, um es den eigenen, meist seelischen Bedürfnissen nutzbar zu machen. Geschrieben hat es ein Autor Gerhard Stargun. Und obwohl ich das natürlich nicht so sehe, merke ich doch, dass er irgendwas in mir ein inneres Nicken verursacht. Aber es ist nicht so, dass ich laut nicke und sage, ach, guck mal hier, da hat er einen Punkt, da hat er recht, sondern es ist einfach nur, ja, wenn man länger drüber nachdenkt, kann ich mir vorstellen, was er meint. Und deswegen habe ich dir diesen Screenshot rübergeschickt, was dazu führte, dass der Falk mir sehr böse war, den Rest des Tages. Konnte der Falk,
na, komm, also
da hatte der Falk Tränen in den Augen und hat gesagt, unsere Freundschaft ist vorbei.
Ja, du bist ja nicht mehr mein Freund.
Du bist nicht mehr mein Freund.
Nicht mehr, die nächste Stunde. Nee. So war es ja nicht ganz, wollen wir mich mal gar nicht ganz so behämmert darstellen, ist es ja schon so, dass ich so gut wie nie nachtragend bin. Aber ich habe schon gesagt, dass ich den jetzt deftig fand, weil wir ja schon öfter mal über diese Hunde-Katzen-Kiste irgendwie gesprochen haben. Und ganz grundsätzlich muss ich aber auch gestehen, dass ich momentan, und da sind wir auch so ein bisschen bei der Kommunikation dieser Tage, ein bisschen darauf reagiere. Meistens kann ich mich dann abwenden und dann ist es gut, aber ich reagiere schon darauf, wenn Menschen mit aller Gewalt versuchen, in ihrer Kommunikation mit Provokation ein Gehör zu bekommen. Es gibt ja sogar Menschen und Menschengruppen, die das für besonders intellektuell befinden. Mhm. Und diese Aussage an sich ist ja, die schafft eine Wertung, wo keine Wertung hingehört, weil die pure Liebe, ob das jetzt ein Hund ist, ob das jetzt eine Frau ist, und bitte keine komischen Verbindungen bauen jetzt, Liebe an sich und auch in der Freundschaft zwischen dir und mir hat auch immer einen Selbstzweck. Und das ist überhaupt nicht schlimm und ganz fest angelegt in unserer Psyche. Selbstverständlich, wenn du sagst, ich umgebe mich gerne mit dem Falk und wir sitzen, keine Ahnung, wir sitzen zusammen auf deinem Boot im Sommer und gucken auf die Müritz oder auf den Plauer See neuerdings mehr. Dann ist es ja so, dass idealerweise du auch was davon hast, wenn ich neben dir sitze, obwohl wir nur auf den See gucken, dass du also meine Gegenwart für dich irgendwie nutzen kannst. Und wenn es nur ein entspannter Tag ist, wenn es irgendwie schön ist, und so ist ja jedwede Form von gegenseitigem Kontakt aufgebaut. Das heißt aber noch lange nicht, dass man irgendwas ausnutzt oder so. Und dieser Punkt, dass wir die ganz normalen, ja, Physiologien unserer Psychologie, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber dass wir die so umformen, dass sie besonders schlau klingen, als wenn uns was Neues eingefallen wäre, und da deine Wertung reinpacken in Dinge, die total normal sind, das ist halt schwierig, weil wenn du die Caro und ich die Farina liebe, dann ist es ja dennoch so, dass wir, tja, auch selber was davon haben. Auch wenn wir viel im Geben denken, nehmen wir natürlich auch. Und damit spielt er. Das ist sehr schlaues Clickbait. Und auf so eine Form der manipulativen Kommunikation, um irgendwie in die Presse zu kommen oder wer, wo auch immer dieses Zitat herkommt, reagiere ich schon ohne Stress. Und wenn ich dann da sitze und bin so, oh, jetzt mal durchatmen, guck mal, der Steffen hat was geschrieben, mal gucken, was da so kommt. Und dann kommt da so ein Ding, da denke ich, Alter, jetzt fängt der auch noch an.
Weißt du, so, das ist so. Nee, das kam ja, wie gesagt, das kam von Deutschlandfunk Kultur. Das ist jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Extrem.
Ja,
sonst hätte ich dir sowas nie geschickt. Ne? Aber das ist so.
Ja. Ja, aber es, also, weißt du, die Brücke ist gar nicht so schlecht. Ne? Müde hin oder her. Du hast mir schon so ein paar Teaser gegeben unter der Woche, was so Kommunikation, Art und Weise der Kommunikation angeht. Da ging es jetzt natürlich mehr um den politischen Kontext, weil wir da in einer politischen Diskussion, im politischen Gespräch waren. Aber es ist schon, ja, eine interessante Beobachtung, wie es dann doch in meiner Beobachtung sehr viel schwarz-weiß, laut und still gibt, aber wenig dazwischen, wenig grau, wenig Gespräch. Weiß nicht, kannst du uns da reinführen, Christian?
Ja, na, wir fangen mal damit an, dass du und ich ja nun, wir sind jetzt keine sehr jungen Menschen, wir sind nun schon jenseits der 40, ich bin jetzt mittlerweile jenseits der 50 und
ich bin 42 und ich fühle mich schon jung.
Ja, aber du kannst dich ja, wenn ich sage, denk mal 20 Jahre zurück, dann kriegst du das ja hin, so, ja, ich ja auch. Und hast du denn das Gefühl, dass unsere Kommunikation in den letzten 20 Jahren so ein bisschen aufgeheizter geworden ist und sensibler, dass man sich weniger verzeiht, dass man mehr in die Extreme geht? Ich weiß nicht, genau. Weil ich frage mich immer, wenn junge Menschen, also wenn meine Tochter oder mein Sohn, die jetzt 15 sind, die wachsen ja damit auf. So, mit so einer auf der einen Seite sehr sensiblen Art der Kommunikation. Da wird darauf geachtet, dass man gendert, dass man jeden mit reinholt, dass man jemanden ausschließt. Dann werden Dinge viel vorsichtiger formuliert, als sie beispielsweise in meiner Kindheit, Jugend formuliert wurden. Ja, da wird auch darauf geachtet, dass nichts rassistisch ist. Und so finde ich total geil. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du dann in alte Sprachmuster gerätst, was mir hin und wieder doch mal, wenn ich schnell spreche, passiere, dann ist die Reaktion da extrem drauf. Ne? Also da wirst du ganz schnell verurteilt und ganz schnell bist du, wie mit den Reaktionen auf meine Aussagen in der letzten Podcast-Runde. Dann wird sofort ausgeschaltet und sofort kriegst du eine Mail oder mehrere Mails. Da wird nicht mehr versucht zu sagen oder ich sag mal, so eine Handbewegung, so, ach komm, ist doch egal, sondern man wird recht schnell zur Rechenschaft gezogen. Das ist auf der einen Seite diese sensible Kommunikation, auf der anderen Seite gibt es diese extreme Kommunikation, die dazu führt, dass Leute das Kapitol stürmen oder den Reichstag und dass du offenbar, sagen wir mal, im politischen Diskurs ja gar nicht mehr durchkommst zu den Leuten, wenn du Dinge besonnen und verantwortungsvoll formulierst. Das scheint überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Du musst quasi immer provozieren und du musst in die Extreme gehen, damit du überhaupt noch Gehör findest.
So. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob das Gehör, also ob das funktioniert, weil die Leute dann emotional schon so getriggert sind. Ich weiß auch nicht, ob die Kommunikation an sich härter geworden ist oder einfach nur die Toleranz fehlt. Ich glaube sogar, dass wir schon eine sehr, sehr krasse Kommunikation hatten. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie wir teilweise miteinander gesprochen haben. Konflikte werden heute auch bei den jungen Leuten oftmals, wenn nicht die Wumme gezogen wird, oftmals in viel wertschätzenden Diskussionen geführt, zumindest im halbwegs intellektuellen Bereich. Während ich noch Zeiten hatte mit Anfang 20, wo mein Chef und ich uns angeschrien haben, bis das irgendwer müde war. Also das war anders, aber vielleicht ist das auch nur mein Erleben. Was ich aber feststelle, ist, dass, was du gerade anfangs sagtest, mein Freundeskreis ist zusammengewürfelt aus verschiedensten Berufs- und sozialen Schichten, intellektuell, nicht intellektuell. Der eine wechselt seit der Ausbildung Reifen, der andere leitet einen Konzern inzwischen. Und wir hängen bis heute manchmal zusammen. Und wenn es was zu rocken gibt, stehen wir auch uns gegenseitig miteinander bei und so. Und diese Clique funktioniert noch. Das war seinerzeit sehr, sehr normal. Und wenn dann der eine mal einen Scheiß erzählt hat, den du nicht ernst nehmen konntest, dann haben wir vielleicht versucht, den auf unsere Seite zu holen, haben versucht zu argumentieren. Aber dann war es halt, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal den Tim, weil der lacht drüber, wenn er das hier hören sollte. Dann hat es halt der Tim gesagt. Und das war keine Herabwertung, sondern einfach nur so ein Wahrnehmen, wo steht der Einzelne? Und ich habe den trotzdem lieb. Und heute ist es ja so, dass Freundschaften zerbrechen, weil der eine Trump und der andere Biden gewählt hat, zu einer Zeit, wo es noch lange nicht so eindeutig war, wo das Problem liegt wie heute. Und dass Freundschaften sogar daran zerbrechen, dass man die eine oder die andere Volkspartei wählt. Ich habe neulich bei Twitter Volkspartei in Verbindung oder nein, in indirekter Verbindung mit der CDU erwähnt und habe darauf sehr viele Nachrichten bekommen, obwohl ich kaum Follower habe, dass ich ja wohl nicht auf die Idee kommen könnte, diese Partei als Volkspartei zu bezeichnen. Und dann gab es Bezeichnungen, die eher so radikal sind für diese Partei. Und sobald du heute, das ist mein Eindruck, eine andere Meinung hast, gibt's halt so ein No-Go. Und kein Gespräch mehr darüber. Es gibt wenig Diskurs und Diskussion und Gespräch darüber, sondern so, nein, darüber rede ich nicht, mit dir rede ich nicht. Und da wir so viele Fronten offen haben, wir diskutieren übers Gendern, wir diskutieren über die Ansprache, wir diskutieren über Gleichberechtigung, wir diskutieren über die Politik, über Sozialpolitik, über was auch immer, neuerdings Corona, Trump. Und all diese Punkte führen dazu, dass die andere Meinung einfach abgelehnt wird. Woraufhin wir 14 kleine Inseln haben, auf der sitzen die Coronas, die Trumps, die Bidens und keiner redet mehr miteinander. Also ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr tolerant sind in diesem Punkt. Das sehe ich so im Moment als noch ein größeres Problem an, als dass die Diskussionen zu hart sind oder so.
Mhm. Ja, ich gebe dir da recht. Überlege, ja. Das Problem bei mir ist, dass ich mich diesen Diskussionen eigentlich immer ganz gerne stelle. Es gibt natürlich Menschen, wo ich das nicht mache, wo ich dann denke, ach komm, das hat wirklich keinen Sinn. Aber ich habe das ja schon, hatte ich dir das nach der Sendung erzählt oder so, dass ich immer, wenn ich jetzt solche komischen
Erzähl das mal. Ja, das hattest du, glaube ich, nachher erzählt, aber wenn du das erzählen möchtest, erzähl es gerne. Ja.
Also immer, wenn ich so komische Diskussionen in Diskussionen einbezogen werde oder in meiner Timeline jemand irgendwas postet, gegen Corona-Impfen oder gegen Spahn oder gegen keine Ahnung, dann habe ich mir angewöhnt, mittlerweile einfach einen Telefonhörer zu nehmen, wenn ich den kenne, so, und den anzurufen. Und den dann mal zu fragen, was ihn veranlasst hat, da entweder mich anzukäsen
oder was auch immer.
Richtig, ja. Genau. Und es ist auch oft so, also jetzt, ich habe ja wieder angefangen zu bloggen, wundervoll, dass Leute dann drunter schreiben, wie kannst du denn für diese Partei und bla bla. Und dann neulich hatte ich Stoiber und dann kommt dann einer, der sagt, ja, das ist ein XXY, keine Ahnung so. Und dann fragt man, ja, liefer doch mal Fakten. Wie kommst du da drauf? Und dann kommt meistens nichts oder bla bla oder Hörensagen oder. Aber es gibt keine Quelle oder sowas. Ne? Das ist einfach immer nur so, ja, aber das ist, wenn du die Leute dann festnagelst, dann werden die auch immer ganz weich plötzlich. Und das ist so das Abgefahrene an diesen sozialen Medien. Also wundervollerweise, muss ich sagen, hat Twitter Trump jetzt rausgeschmissen und gesperrt. Und das kann man natürlich das kritisch sehen. Da gibt es ganz viele Leute, die das kritisch sehen und sagen, ja, das ist aber Beschneidung der Meinungsfreiheit. Du kannst doch nicht einfach, und das ist ein Abwägen. Also ich weiß nicht, wie du das findest. Es ist natürlich ein Abwägen irgendwie auf eine Art. Es ist aber, ich sag mal, Twitter ist Privatkonzern, genau wie Facebook. Das sind alles Konzerne, die sind nicht in öffentlicher Hand. So anders ist es, wenn ich jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien, die wir alle bezahlen, da muss es eine Meinungsfreiheit geben. Aber wenn das ein Privatkonzern ist, dann kann der sich selbst überlegen, was der da macht. So. Und wir haben jetzt gesehen durch Trump, dass diese Art der politischen Hetze, und wir sehen das auch in der AfD, die ganz gezielt und wissentlich mit Falschinformationen arbeitet, also Trump natürlich mit seinen Wahllügen oder die AfD mit ihren, was hatte sie neulich, dass sie einfach so mal zum Beispiel verbreitet, Söder war im Urlaub über die Feiertage irgendwo mit seiner Familie an der Ostsee oder Nordsee oder keine Ahnung, was sie erzählt haben oder sowas. Ne? Also da wird ganz gezielt, wird da gelogen, um eine bestimmte Reaktion zu erzielen. Und du merkst einfach bei ganz vielen Leuten, die jetzt nicht so viel Quellkritik üben, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, dass die da relativ schnell drauf reinfallen und schnell das einfach nachplappern und andere Leute mitziehen, die es gar nicht erst lesen oder die anstecken. Und schon haben wir so eine Art der Kommunikation, wie du sie gerade beschrieben hast, dass die Fronten immer größer werden, immer härter. Dass kein Diskurs mehr stattfindet, das ist kein so. Und da finde ich es in Ordnung, wenn man sagt, pass mal auf, jetzt den größten Hetzer, Schluss, nicht in meinem Haus, sagt Twitter ja. Ne? Twitter sagt, guck mal, Twitter ist unser Haus. So, und jetzt ist Schluss. Wenn es so weit geht, dass du Menschen aufhetzt, den demokratischsten aller Orte in den USA, die Geburt unserer der Demokratie auf diesem Kontinent mit undemokratischen Mitteln zu stürmen, dann ist eine Grenzüberschreitung, dann ist Schluss. Offenbar hat der Typ so viel Macht durch seine Lügerei und sein Gehetze, dass Leute sich komisch anziehen und bewaffnet so ein Parlament, also so ein Hort der Demokratie stürmen. So, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da muss Schluss sein, weil die sozialen Medien, ich habe ja irgendwann mal eine Blogpost drüber geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen den sozialen Medien, dass unser Gehirn da nicht hinterherkommt, dass die zu schnell für uns sind, dass wir, dass unser ganzer Wahrnehmungsprozess und unser Kommunikationsprozess ist noch ein paar hundert Jahre älter, ein paar tausend Jahre älter als das, was uns gerade technisch hier vorgelegt wird. Und wir kriegen es nicht. Es gibt einige, die kriegen es hin, aber es gibt offenbar eine ganz, ganz viele Leute, die es nicht hinkriegen und nicht mitkommen, das alles zu differenzieren und wirklich verantwortungsvoll damit umzugehen. Ja,
ja, vor allen Dingen das Auseinanderdividieren ist halt schwierig. Ich habe kürzlich gepostet, dass die, wie habe ich das geschrieben? Ich habe es jetzt gerade nicht offen. Die logische Konsequenz aus der Nacht im Kapitol sollte sein, dass wir Bürger alle in die Volksparteien eintreten. Daher kam auch diese Volksparteien-Geschichte-Diskussion auf und mitgestalten. Und es ist ja so, dass wir sogar schon mitgestalten können, indem wir beitreten, zumindest wählen gehen, aber vielleicht auch beitreten, irgendwie 5, 8, 12 Euro im Monat bezahlen und dann hier und da, wenn es zweimal im Jahr ist, einfach mal irgendwo auftauchen, als wenn halt keiner auftaucht. Das ist halt, also es ist halt wertvoller, wenn wir mitgestalten und merken, dass Politik ganz schön cool sein kann. Und mit Volksparteien wollte ich sagen, dass es gar nicht relevant ist, ob wir bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU, wo auch immer wir beitreten, sondern wir, solange eine Diskussionskultur da ist, ein Rest davon, ist es total wertvoll, da mitzugestalten. Und Steffen, du und ich hatten witzigerweise den gleichen Menschen im Coaching, der bei den Linken sehr aktiv ist. Und da gibt es wundervolle Gespräche. Ich weiß nicht, ob du das mit den Gesprächen genauso bestätigen kannst, aber ich empfinde das so, dass das eine ganz, ganz tolle Kommunikation ist, obwohl wir inzwischen, ich komme ja aus dem Lager, gar nicht mehr unbedingt so die gleiche Ansicht haben, ist eben das Spannende daran, dass wir einen Diskurs fahren, in dem sich unterhalten wird und eben nicht aufgehetzt wird, rumgetrumpt wird und so. Und das ist das, was im Moment mir da draußen so schwierig erscheint, dass die Menschen über ihre Überzeugung hinweg auch noch mit anderen Menschen reden, die vielleicht andere Überzeugungen oder Glaubensrichtungen haben. Und gleichermaßen, obwohl sie oder während sie so sehr engagiert sind, ihren Standpunkt zu verteidigen, ist er leider sehr oft sehr wackelig. Und ich habe es an mir selber gemerkt dieser Tage. Wenn du Quellen nicht prüfst, wie du es gerade gesagt hast, und ich wenigstens mal kurz, was weiß ich, bei Google Stichwort eingibst und dir mal die anderen anguckst, was sie dazu schreiben, dann kannst du ganz schön hinten überfallen. Ich habe in den letzten Tagen halt sehr, sehr viel Stress hier gehabt und war ein bisschen derangiert über das aktuelle Vorgehen von Laschet und Konsorten in unserer NRW-Regierung. Und war, also ich will das jetzt mal unzensiert sagen, ich war ein bisschen angepisst, weil ich dachte, was machst denn du da jetzt?
Was hat er denn gemacht? Klär mich mal auf.
Naja, hier gab es die große Diskussion also Laschet wird ja hier irgendwie Laschi manchmal genannt und so, ne, weil er ja manchmal vorsichtig agiert hat bezüglich der Regeln und immer wieder auch eher mal aufgeweicht hat, bevor er dann nachgezogen hat und so. Das ist natürlich dann auch im Kopf aus der Vergangenheit, also aus den letzten Malen, die wir irgendwas eingeschränkt haben. Hier hat Laschet oder bei uns in NRW oft Laschi genannt, deswegen etwas lasch reagiert. Und jetzt hieß es, er hätte die ganzen Regeln, die in der Ministerkonferenz verabredet worden wären, untergraben und in NRW dürftest du alles Mögliche noch machen und so. Und ich habe das mit aufgenommen aus irgendwelchen Medien, die ich in irgendwelchen Eilmeldungen irgendwo mit aufgenommen habe. Weißt du, wo man so Medien mitbekommt in dieser völlig überschnellten Welt, beschleunigten Welt. Und habe mir dann aber die Zeit genommen und mir dafür einen Terminkalendereintrag gemacht, mir die Sitzung im NRW-Landtag anzuschauen, wo er dann dazu Stellung nimmt, weil die Gegenparteien diese Sitzung einberufen haben, dass er dazu Stellung nehmen soll. Und da hat sich aufgeklärt, dass das eigentlich irgendwas zwischen Wahlkampf und spannender Presse war. Ja, dass also ein Mitglied der Opposition quasi geflaxt hat, ach so, wenn wir das jetzt so machen, wie sie das machen, dann dürfen wir also in NRW mit so und so vielen Leuten Partys feiern und so, was in dem Gesprächskontext entstanden ist und niemals seine Aussage war. Und das wurde aber in den Nachrichten verbreitet, sodass auch meine Mutter und alle möglichen Leute auf der Straße davon sprachen, was wir jetzt hier alles Tolles dürfen, was andere nicht dürfen. Und da war ich ein weiteres Mal erschrocken, wie viel so eine lapidare Alltagsinformation, die man sich so zwischen den Zeilen holt, mit einem machen kann. Ne? Er ist zu Recht dann etwas, er ist nicht ausfallend geworden, er hat mit sehr viel Energie sich geärgert über das, was da auch gesagt wurde. Und ich habe, vielleicht hast du es, weiß nicht, ob du es beim Twitter gesehen hast, ich habe es dann gefeiert, dass das eine super, super Rede von ihm war, weil es da halt weil es aufgeklärt hat. Aber ich war wirklich erschrocken, in was für eine extrem andere Richtung ich das alles empfunden habe. Und dann habe ich quer gelesen und die alten Meldungen gelesen und habe dann gemerkt, ja, okay, wenn du richtig hingeguckt hättest und wenn du nicht nur Schlagwörter gelesen hättest, sondern den kompletten Text und dann noch einberufen hättest in dein Gehirn, gerechnet hättest, dass ein Zeitungsredakteur natürlich Klicks braucht und heutzutage keine Meldung mehr ein emotionsloser Bericht ist, sondern dass alles darauf ausgelegt ist, von allen Nachrichtenagenturen den größten Kuchen abzubekommen, was die Besucher angeht. Also werden natürlich Dinge so formuliert, auch vielleicht in der Überschrift, dass sie erstmal für Empörung sorgen und oftmals in der vorletzten Zeile aufgelöst. Und
ja, das ist oft das, oft ist das, ja, das ist das Narrativ. Die bauen ganz schnelle Narrative auf. Also da wird das Wort Impfchaos benutzt zum Beispiel. Ne? Was für ein Impfchaos? Und wenn du da mal in die Tiefe gehst oder ins Detail, dann siehst du, dass es kein Impfchaos ist, sondern dass das so geplant ist und auch Sinn macht, dass man zuerst die Risikogruppen impft und dann die anderen. Dass es kein Impfchaos ist und sowas. Und das ist natürlich auf dem Weg, der Impfstoff bei minus 72 Grad gekühlt irgendwie, dass es da hin und wieder sicherlich auch mal Probleme gibt, dass wenn du das mal anguckst, wie viele Impfdosen da verteilt werden und wie wenig Chaos es eigentlich gibt dabei, dann reicht aber die Überschrift Impfchaos in Deutschland. So, und mehr liest du dann nicht. Oder unter diesem Narrativ oder ich sage immer unter diesem Frame liest du alles, was dann da kommt. Und das ist halt extrem gefährlich. Ja, diese Narrative werden unglaublich schnell aufgebaut, ja.
Und zwar in alle Richtungen, wir haben ja schon auch eine Eigenverantwortung, finde ich, ne? Also ist ja schon so, dass wir, wenn die rechter Fuß, linker Fuß und einatmen, ausatmen, das kriegen wir alles noch hin, aber ich finde ja schon, dass wir auch gerade so bei so inhaltlichen Sachen auch ein bisschen so eine Verantwortung haben. Wenn wir was aufnehmen, ist das das eine, wenn wir es weitergeben, sollten wir schon ein bisschen drüber nachdenken, was wir da tun, weil wir ja sofort jemanden beeinflussen. Und da geht es gar nicht darum, jetzt zu sagen, dass in dem Fall haben wir hier CDU-Politiker, über die wir sprechen, darum geht es jetzt gar nicht, sondern ich kann ganz gut auch berichten aus meiner Zeit vorher, in der ich mit langen Haaren mit meinem VW-Bus durch die Gegend gefahren bin und komische Aufkleber hinten drauf hatte, die mir jede Polizeikontrolle beschert haben, ne? Also eher an der Linksaußenecke mit Gorleben muss leben, Atomkraft nein danke und auch ganz krassen Sprüchen so nahe an der Beleidigung. Als ich da durch die Gegend gefahren bin, habe ich halt die Taz und den Freitag gelesen. Und ich war mir sicher, dass alles Verbrechen ist um mich herum. Und ich war total in so einem, also ich verstehe, weil ich es fühlen kann von früher noch, was in diesen Trumpisten los ist, die da zum Pentagon gerannt sind, zum Kapitol gerannt sind. Und ich verstehe auch, was in diesen Leuten losgeht, die da draußen rumlaufen und irgendwie glauben, es gibt kein Corona, weil ich in mir auch so unumstößlich überzeugt war davon, dass einfach restlos alles, und das ist das Problem, nicht die Kritik an sich, sondern restlos alles an der Gegenseite schlecht böse ist. Und was ich dann innerhalb in meiner Blase an Medien konsumiert habe und so, hat mich da auch nur noch bestärkt. Also das ist eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Eigenverantwortungsgedanken überhaupt weiterkomme, weil ich bin ja damals auch nicht blöd gewesen, aber ich habe da auch drin gesteckt. Ich war mir sicher, dass nicht diese Idee nicht gut ist, dieses Projekt nicht gut ist. Alles an jedem, der das irgendwie verteidigt hat, der zu der oder der Partei gehörte, war für mich ein böser Mensch. Und heute braucht es sehr viel, bis dass ich zu diesem Urteil komme. Und insofern bin ich halt hin und her gerissen. Ja, ich kann das sogar ein bisschen verstehen. Nicht im Sinne von, ich habe Verständnis, aber den Mechanismus dahinter oder das Erleben hatte ich halt auch schon mal. Mhm. Wie gehst du damit um? Das ist richtig krass.
Ich hab mehrere Begegnungen dieser Art. Ich hatte im letzten Jahr eine Porträtreihe, die ich von Paul machen sollte, Paul Ziemiak, wie auch wieder für Auswertung sozialer Medien und für Interviewbebilderung und sowas. Und ich, wir machen das immer mal regelmäßig, dass wir schon sozusagen vorfotografieren, um dann einen Pool an Bildern zu haben. Und ich brauchte einen Assistenten und habe dann den lieben Jakob mitgenommen, den ich schon ein bisschen länger kenne. Ich würde ihn jetzt gar nicht mal als politisch politisch einordnen, dass er politisch denkt, aber er hat irgendwie im Kopf, da gibt's die SPD, da gibt's die CDU und da gibt's die Grünen, also das wusste er schon, wer diese Parteien sind, aber er hat natürlich seine vorgefertigten, ja, seine Vorurteile oder beziehungsweise vorgefertigte, wie du es eben gesagt hast, sein Framing zu den einzelnen Parteien. Und ich habe ihn mitgenommen und er war ein bisschen aufgeregt. Und als wir dann danach, 2-3 Stunden später rausgegangen sind aus dem Adenauerhaus, hat er gesagt, hä, die sind ja voll nett. Das sind ja lauter junge Leute. Ich sage, was hast du denn gedacht? Ja, ich habe irgendwie was anderes gedacht, dass das nur alte Leute sind, die alle irgendwie griesgrämig sind und so. Und ich dachte, ach, guck mal, ja, stimmt. Also so ein Bild hatte ich ja auch mal. Mir geht das ja nicht anders. Also ich habe ja, bin ja auch anders sozusagen politisch erzogen, kannst du nicht sagen. Ich bin relativ früh von zu Hause weg, aber ich habe diesen Typ, diese typischen Narrative, die man als junger Mensch angeboten kriegt, den bin ich gefolgt und habe mich ja dann, das ist ja der Grund, warum ich überhaupt da fotografiere, weil sich das, was ich an Vorurteilen mit mir rumgeschleppt habe, dann plötzlich innerhalb dieser Partei, als ich ein bisschen dicker drin war und da angefangen habe, mehr zu fotografieren, gemerkt habe, das stimmt alles so nicht. Das sind ganz normale Menschen. Das sind wahnsinnig lustige Leute, die unglaublich das Herz auf dem rechten Fleck haben und ganz tolle, ganz tolle Ideen und sehr verantwortungsvoll miteinander umgehen. Und du denkst, hä, aber eigentlich hast du das doch irgendwie, das passte nicht zusammen für mich. Und da habe ich gedacht, ey, irgendwie muss man das Bild doch auch mal auflösen dürfen und können. Ja. Und selbst als ich habe es ja bei der Blogpost zu Edmund Stoiber geschrieben auch, dass ich auch heute noch immer noch reinfalle auf so ein paar, weiß ich nicht, Vorurteile, Bilder, die ich im Kopf habe oder sowas. Ich habe Edmund Stoiber fotografiert für ein Magazin. Und hatte nur seine Rede, seine 10 Minuten Transrapid-Rede, die jeder kennt, und so ein bisschen im Kopf, ja, der war mal Kanzlerkandidat und der hatte mal, weiß ich nicht, also irgendwie ist der von den Medien in meinem Kopf anders geprägt gewesen als der Mensch, der dann plötzlich vor mir stand. Der war nämlich wahnsinnig reflektiert, wahnsinnig herzlich, wahnsinnig lustig. Und ich dachte, ach, guck mal, so ist Edmund Stoiber. Ich kenne den gar nicht. Aber ich bin da irgendwie im Kopf einem völlig anderen Typen gefolgt. So. Das Gleiche ja mit Theo Weigel, habe ich auch schon drüber gesprochen. Ne? Also wir werden da irgendwie auch von den Medien ein Stück weit wird uns ein Bild gemalt, was wir einfach so übernehmen und dann multipliziert sich das offenbar so ein bisschen bei uns oder addiert sich aus allen Informationen und diese zu einem Gesamtbild. Und diese Informationen aber sind nicht differenziert, die wir da kriegen, weil wir folgen oftmals eine bestimmten Visualität, einen bestimmten Schlagworten, einem bestimmten Framing, wie die Leute angekündigt werden. Da geht es meistens, muss ich jetzt auch mal sagen, dass wenn über Politiker gesprochen wird, dann ja weniger, was sie alles Tolles machen, sondern nur, wenn es Kritik gibt. Das bleibt dann scheinbar irgendwie hängen. Natürlich bleibt es hängen, ne, bei uns. Und mit diesem Vorteil rennen wir dann rum und dann sind das natürlich alles böse Menschen in unserem Kopf, was aber echt nicht stimmt. Also das ist so nicht. Und ich versuche ja.
Und an der Stelle, also wir reden hier nicht in Stellvertretung für die CDU oder CSU, von denen du jetzt zufällig gerade sprichst, sondern das geht umgekehrt, wenn man von der einen zur anderen Überzeugung läuft, ja ganz genauso. Also wenn du dann zu den Linken kommst, ich glaube sogar, wenn du die Redaktion der Taz oder sowas betrittst, wenn wir so ein bisschen etwas krassere Gegenden in Augenschein nehmen wollen, wobei das jetzt natürlich eine harte Randkiste ist, aber egal. Ich glaube, dass wir, wenn wir anfangen, mit den Menschen zu reden, die Menschen zu erleben, in so einem Kontext, wie du ihn gerade beschrieben hast, einfach immer wahrnehmen werden, okay, krass, wir haben hier die eine Welt, da versuchen Parteien untereinander den größten, ja, auch wieder das größte Stück vom Kuchen abzubekommen und wir reden von der Presse, die immer was mit Energie, mit Ladung, mit Spannung braucht, versus das wahre Leben. Und in diesem Missverhältnis den Überblick zu bewahren, das muss man auch mal sagen, um die Leute mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ist auch nicht ganz so einfach. Aber da die Politik wiederum so sehr, alle Politik, nicht CDU, nicht CSU, nicht Linke, alle Politik, so unglaublich vielfältig ist, können die jetzt nicht auch noch jede einzelne Rede in einfacher Sprache sprechen. Und dieses ganze Gewusel führt dazu, dass wir, wenn wir nicht unsere Quellen prüfen und nicht so ein bisschen querlesen und so, ganz schnell auf einen Aggressionspfad kommen, der jeweiligen Opposition, welche auch immer das gerade ist, unter Umständen gerade hilft, aber wenn sie dann gewählt werden, fällt es denen genauso in den Nacken und gleichzeitig die Medien so ein bisschen schürt. Ich will nicht auf Lügenpresse gehen. Uns geht's wirklich gut mit den Medien, die wir haben, aber auch die müssen mit Vorsicht gelesen werden. Das ist, habe ich auch keinen richtigen Tipp für. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitgeben kannst uns, wie man da besser mit umgehen kann. Ich wünsche mir seit Jahren so eine, ja, ich kann nicht von jedem verlangen, dass er sich abends wie ich noch ins Bett legt oder morgens zum Frühstück irgendwelche alten Papierzeitungen aufklappt wie die Zeit oder so. Das mache ich gerne, aber das kann ich nicht jemandem empfehlen, der, keine Ahnung, zwei Kinder zu Hause hat, zu arbeiten muss, die Kinder zur Kita bringen muss und sich um 80 Sachen kümmern muss. Weißt du, also was macht man mit der Situation? Finde ich unglaublich schwierig.
Ja, eigentlich Digital Detox, wenn man das Gefühl hat, dass einem das alles zu viel wird. Wenn man das Gefühl hat, man hat noch ein bisschen Luft, dann würde ich sagen, übe Quellkritik. Also ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass ich mittlerweile, wenn ich Meldungen lese, ich habe eine App, zum Beispiel Simply, was dir zu einer Information immer gleich 5, 6, 7 Quellen nennt. Und dann kannst du das gegenprüfen. Ne? Also ich werde nicht einfach nur eine Quelle immer benutzen und die dann als Maßstab für mich nehmen und sagen, okay, die haben das ja jetzt geschrieben, so, sondern ich gucke dann immer schon mal, was schreibt die Taz drüber, was schreibt die FAZ drüber? Also ich gehe dann wirklich in die einzelnen Lager auch rein. Ich lese da nicht immer den ganzen Artikel. Ne? Oftmals ist es dann einfach auch nur so drüber huschen, ob da im Wesentlichen das Gleiche drin steht oder sowas. Ja, also und da kann man sich einfach, da gibt's Apps und da gibt's Möglichkeiten einfach wie Feedly oder Blendle. Es gibt so ganz viele Apps oder Portale, wo man sich Informationen holt, die differenziert aufstaffeln. Sozusagen, wie wird etwas bewertet, so von welchem Blatt oder sowas. Das hat mir geholfen. Ich war, weil du Taz vorhin sagtest, auch mit Paul Ziemiak bei einem Interview in der Taz, im Redaktionsgebäude, und wir hatten dann ein Gespräch. Also ich ehrlicherweise habe die jetzt gar nicht in meinem Vorurteil so extrem links und radikal gesehen, sondern das ist halt eine linke Zeitung, meine Güte, und die waren mega nett. Was meinst denn du? Die sind da. Die haben auch Paul sehr zuvorkommend und sehr höflich empfangen, und sie haben sich sehr gefreut, dass er kam und so. Also das ist, wie man das so macht, also unter vernünftigen Leuten. Also weißt du, wie ich meine? Das wird das als verrückt oder als ich habe das gesehen hinstellen, ist, zeigt doch eigentlich, wie weit wir eigentlich schon sind in der Wahrnehmung.
Naja, genau. Also das ist jetzt ein schöner Schwenk von der Politik weg übrigens auch, finde ich. Wir sind ja, was du sagtest, wir sind voller Vorurteile. Es ist ja, es gehört fast schon zum Alltag, gegen Dinge zu sein. Politiker nicht zu vertrauen, weil man kann denen ja eh all nicht, das sind so Sätze so ab, ich sehe da immer so alte Männer, die so mit der Hand abwinken so und dann sagen, ja, ich kann sie eh alle nicht vertrauen. Und davon übernehmen wir aber ganz viel auch bei den schlauen Menschen, und wir haben ja auch ganz viele andere Vorurteile in unserem Leben. Zum Beispiel Polizisten sind alles Verbrecher, und jetzt mit der neuen Nazi-Debatte sind wir sehr nah dran, Polizisten alle in einen Topf zu werfen. Und ich habe jahrelang mit der Polizei ganz eng zusammengearbeitet, weil sie mir auch echt den Arsch gerettet haben da draußen auf der Straße. Und bis heute muss ich sagen, wenn ich jetzt von der Polizei angehalten werde, dann passiert mir das nicht, dass ich, oder nein, falsch, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel passiert es mir nicht, dass ich irgendwie kacke behandelt werde. Als ich mit 19 angehalten worden bin und die Scheibe runtergemacht habe und gesagt habe, Officer, schön, dass Sie kommen, ich hätte gern Big Mac und 2 Cola, dass ich dann natürlich auf den Knien meine Profiltiefe selber messen muss, das ist ja klar. Ja. Oder wenn ich, also das war ein Spruch von mir, den habe ich regelmäßig gebracht, bis ich dann wirklich mal mitfahren durfte zur Personalfeststellung, weil danach habe ich festgestellt, dass ich keinen Ausweis mit hatte. Wenn du so provozierst und die in ihrem Arbeitsalltag, der eh schon nicht einfach ist, nur so einen dämlichen Spruch kriegen, ist halt nur menschlich. Aber wenn ich jetzt geblitzt werde, gelasert werde, dann fange ich nicht an zu diskutieren, ob der Staat gerade Geld haben will, ob ich irgendwie jetzt so schnell gefahren bin oder nicht, sondern wenn ich mich in mein Auto setze und ich fahre zu schnell, weiß ich, das kostet Geld und dann macht der Mann seinen Job und dann wünsche ich ihm noch einen schönen Dienst und dann muss er sein Geld kriegen und wenn ich keine Kohle mehr habe, sage ich ihm, ich brauche so einen Schuldschein, weil ich habe gerade kein Konto, so leer, mache ich mal nächste Woche. Aber da muss ich vernünftig mit denen reden. Und das ist so ein bisschen unser Problem. Wir kriegen im Alltag so viele schlimme Geschichten erzählt, weil die schlimmen Geschichten, die erzählt man sich halt. Aber die guten Begegnungen sind halt leise. Und jetzt kann ich nicht jedem empfehlen, schon gar nicht zu Corona, mal einfach in eine Polizeiwache zu gehen, Hallo zu sagen. Hätte ich vor Corona tatsächlich gemacht, weil vielleicht gucken die ein bisschen komisch. Aber wenn du sagst, ich wollte nur mal gucken, ob sie nett sind, dann lachen die und bieten dir noch einen Kaffee an. Also das sind Politiker, Polizisten, Feuerwehrleute, die haben alle ihre Eigenarten. Gar keine Frage, aber haben wir die nicht alle so? Und daher finde ich, dass Vorurteile was sind, mit dem Grund, warum ich diese Entspannungstrainer-Ausbildung angefangen habe, weil ich glaube, dass Gelassenheit kleine Teile von unserem Scheißplaneten retten können. Vorurteile gegen alle Prostituierten sind irgendwie eklig, assi oder werden dazu gezwungen und alle, die so einen Club betreiben, der schlüpfrige Sachen macht, sind Schwerverbrecher. Na, dann saß ich im Rettungsdienst bei Wollersheim an der Theke und hab da, also kann ich jetzt nicht komplett erzählen, aber im Einsatzkontext gab es diese Situation und was waren sie nett? Alle miteinander mit mir und es gibt einfach immer wieder das Erlebnis, was das aufbricht. Aber da kann ja nicht jeder jetzt hingehen mit einem Erlebnis, was schön war und anfangen, Zeitungen damit zu füllen. Das müssen die Menschen selber rausfinden. Und so ein bisschen Gelassenheit und genau da, wo man ein Vorurteil hat, mal hingucken, hilft ganz ungemein. Hast du noch irgendeine Bevölkerungsgruppe oder irgendein Berufsfeld, wo du so...
Den wir noch nicht in den Kakao gezogen haben.
Nee, ja, wo du aktiv noch gerade denkst, oh, das ist jetzt aber so ein, also mal so ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Hast du noch irgendein Ding in dir, wo du denkst, also so mit so einem Bullen oder mit so einem... Darf man Bullen überhaupt sagen? Ah ja, ich bin sehr liebevoll gerade unterwegs. Hast du irgendwie so ein Ding im Kopf, wo du glauben könntest, okay, da müsste ich mal aufräumen oder gab es?
Ich habe also vor Dienstleistungsberufen und vor öffentlich, also vor Pflegern, Polizisten, alle so, die im besten Falle Dienst am Staat oder am Menschen tun, habe ich eine höchste, also die allerhöchste, den allerhöchsten Respekt und eine ganz große Hochachtung, weil ich dieses Überwinden, auch mit Menschen klarkommen zu müssen, die einen nicht mögen, so wie du es gerade beschreibst, ne, du hast es ja auch schon in einer der letzten Folgen mal erzählt, dass selbst in Pflegeberufen oder auf dem Rettungswagen wird man angepöbelt und muss sich plötzlich, wo ich denke, hä? Ihr seid doch die helft. Wie kann man denn jemanden, der so hilft und sich einsetzt, einen Kranken irgendwie zu helfen, anzupöbeln? Also das will mir gar nicht im Kopf. Genauso wenig bei Polizisten. Also wie soll die wollen doch nichts Böses von mir. Die haben quasi ein Gesetz und das gucken sie, dass es eingehalten werden, weil das die Regeln, die Spielregeln sind hier bei uns. Und da hat man sich dran zu halten. Sonst funktioniert ja die Gesellschaft nicht, wenn es keine Spielregeln gibt. So einfach ist das doch. Und ich habe also für solchen Berufen, ob das Politiker, Polizisten, Krankenschwestern, alle, die in irgendeiner Form eine Art an Dienst am Menschen oder am Staat oder was auch immer tun, größte Hochachtung. Wo ich ehrlicherweise mit meinem Vorurteil noch nicht aufräumen konnte, jetzt kommt, kriege ich wieder die bösen Hassmails, sind Fußballer.
Was, Fußballer?
Fußballer. Ich halte Fußballer für komplett, ich habe noch nie einen klugen Satz von einem Fußballer gehört, ganz ehrlich, ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist Fußball gucken ungefähr so interessant, wie zuzugucken, wie Wandfarbe trocknet. Ohne Scheiß. Also ich kann es wirklich.
Shitstorm, ne?
Ich kann ja mit Sport insgesamt wenig anfangen. Ich habe jetzt angefangen, Peloton zu fahren. Das macht wahnsinnig Spaß. Aber auch noch zuzugucken, wie andere Sport machen, das will mir nicht in den Kopf. Das ist so in meinen Augen persönlich. Jeder darf das machen und sich daran freuen. Also für mich ist das unsinnig. Das Unsinnigste, was man machen kann, anderen beim Sport zuzugucken. Also ich habe da passiert nichts bei mir.
Ja, also man muss jetzt sagen, aber genau an dem Punkt sind wir jetzt da, wo derjenige, der jetzt überlegt abzuschalten, überlegen sollte, naja, mag ich irgendwo, warum höre ich jetzt gerade diesen Podcast und in dem Punkt hat er vielleicht einen an der Klatsche. Weißt du, ja, dass man also...
Lass mich doch. Meine
ich jetzt, ich lasse mich doch. Ganz wertschätzend, ich sehe es übrigens sehr ähnlich, aber wenn man es jetzt ganz ganz wertschätzen, wo wir gerade davon sprachen, wie wir immer so radikal reagieren. Da gibt es halt einen Punkt, den bin ich nicht überein. Und dann ist das der Moment, wo ich jetzt den Steffen halt ja halt reden lasse. Und es ist halt seine Meinung und meine ist es aber nicht. Ich kann das insofern ein bisschen nachvollziehen, weil ich auch, also ich gucke WM, EM gerne, aber da muss ich jedes Mal neu fragen, warum hören die auf zu spielen? Und dann sagt irgendeiner, weil wie heißt das? Abseits. So. Und dann sage ich, wie geht das nochmal? Einer genervt. Dann habe ich bei der 48. WM, die ich erlebe, irgendwann dann nochmal das Abseits wahrscheinlich verstanden, kurz vor meinem Tod. Aber grundsätzlich ist das für mich auch ein Buch mit 7 Siegeln. Aber es gibt einfach eine große Völkerverbindung mit diesem Thema, ne? Und deswegen versuche ich sie natürlich auch zu lassen. Also ich versuche mich nicht jedes Mal zu ärgern, wenn ich WDR 2 anmache, weil ich irgendwie Bryan Adams hören möchte. Und dann wird da wieder eine Stunde ins Mikrofon geschrien, weil Fußball läuft. Da denke ich auch so, ey, lass doch den Quatsch mal sein. Aber das ist meine persönliche Behinderung. Ich mag keinen Fußball. Muss die aber alle so sein lassen, wie sie sind. Ich muss ja hier in der Gegend auch dieses ganze Karnevalstheater ertragen. Das macht mich verrückt. Ja, alle müssen hier Karneval feiern. Und wenn kein Karneval ist, müssen sie Schützenfeste feiern. Und das ist alles nicht meins. Aber ich werde ja niemanden herunterdegradieren oder doof finden oder so. Deswegen, sondern in dem Punkt muss ich halt dann nicht mitgehen. Und wenn das Ganze der Zirkus vorbei ist, dann gehen wir zusammen Bier trinken.
Und das ist der große Unterschied. Von mir aus kann jeder Fußball gut finden und all die Dinge. Aber ich lasse doch jedem seinen Spaß. Ich sage ja nicht, hört auf mit Fußball spielen oder so, um Gottes Willen. Also da bin ich voll bei dir. Aber man muss mir doch zu... kann man mich doch alleine lassen von mir aus und mit meiner Meinung ist doch wurscht letztlich. Wir müssen doch jetzt nicht alle Fußball gucken.
Ja, genau.
Oder Hunde und Katzen. Ich mag halt Hunde und Katzen nicht. So, und es ist, aber ich hasse keine Menschen, die Hunde und Katzen mögen. Das ist auch Quatsch. So.
Ich glaube, dass die Menschen daran so ein bisschen scheitern an diesen Aussagen, was die Tiere angeht, weil der das. Also ein Tier kann man ja einfach haben, ne? So Hund im Hof, Kette dran.
Natürlich, klar.
Warte. Siehst du, das meine ich. Vorsicht. Kann man einfach haben. Ich kann ein Glas in der Hand haben oder einen Hund haben. Das ist aber nicht die Art, die dem Hund gerecht wird, sondern ein Tier liebt und lebt man. Meiner Meinung nach. Und da gut 90% der Menschen inzwischen ihre Tiere lieben und leben, stehen wir in einer Situation, wo man Tiere sehr intim hat und die Menschen, die Hunde zum Beispiel bei sich haben, bei Katzen wird es ähnlich sein, sagen mit tiefer Überzeugung, dieses Tier ist mein Familienmitglied. Und das wird genauso empfunden. Was habe ich literweise Tränen gelassen, wenn die Hunde gestorben sind? Am besten noch auf meinem Schoß. Und das ist diese emotionale, enge Verbindung, wo es dann wahrscheinlich aufhört mit dem Respekt, nehme ich an, bei so einer Aussage, weil da kann ich dann auch nicht dich reden lassen. Da tut es mir ein bisschen weh, weil ich weiß, dass du eine unglaublich liebenswerte Seele bist, Steffen. Das sage ich nicht irgendwie, weil wir jetzt hier im Podcast reden, sondern würde ich dir auch im Leben sagen, dich in den Arm nehmen, das weißt du. Und da zuckt es dann in mir, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen dann nicht verstehen, was das sein kann, weil die Bindung so eng ist. So, und deswegen glaube ich, dass da so ein Punkt ist, wo ich immer drauf reagiere und vielleicht auch die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer drüber stolpert. Das ist zu emotional und zu nah dran an vielen Menschen. Deswegen werden der ein oder andere Fußballer dich jetzt auch anschreien, weil es auch Teil des Lebens ist für diese Leute. Während ich denke, naja, da würde ich die Zeit jetzt nicht so für verballern.
Ich hab Angst, was zu sagen mittlerweile. Vielleicht kriegen, ich will ja auch nicht die letzten verbliebenen 3 Abonnements ja auch noch wegabonnieren, dass die alle sagen, komm, jetzt ist aber Schluss. Jetzt hat der Böttcher eindeutig den Bogen überspannt. Jetzt bin ich raus hier.
Wir sind jetzt in Minute 57, deswegen gehe ich das nicht mehr an. Da, wenn ich mich daran erinnere beim nächsten Mal, dann fange ich mal nochmal an zu hinterfragen, warum du dich und uns so oft so klein machst. Das ist eine total interessante Beobachtung. Mhm. Und dann sagst du, nee, ist doch nur Witz. Aber eigentlich machst du uns ganz oft klein. Das finde ich ganz interessant. Aber das machen wir mal irgendwie, wenn es dann passt, würde ich vorschlagen.
Mein Lieber, ich muss ehrlicherweise jetzt ganz doll packen, weil ich morgen um 4 Uhr schon wieder raus muss und die nächsten Tage extrem viel um die Ohren habe. CDU-Parteitag, ich bin da, wir haben morgen Generalprobe, ich muss den ganzen Redaktionsplan auswendig lernen, weil ich, also Redaktionsplan, wer wann wie wo redet, welche Kamera ist an und so, weil ich da den Bildredaktionen sozusagen zuspiele und jedes Motiv, die Motivwünsche auswendig lernen muss sozusagen, dass ich dass ich genau abliefern kann. So, und da habe ich noch eine Menge vor mir. Morgen ganzen Tag Generalprobe und dann nächsten Tag nochmal Proben und dann zwei Tage Volldampf. Ich glaube, den ersten normalen
Hotel.
Wie bitte? Nee, bin ich im Hotel. Ja.
Ja, okay.
Ich glaube, dass ich wirklich erst am Sonntag das erste Mal wieder normal denken kann.
Ja, da wünsche ich dir viel Erfolg mit. Also du kommst mir entgegen. Alles gut, ich bin jetzt auch fertig. Kann mir gut vorstellen, dass das der eine oder andere jetzt auch gemerkt hat, dass ich völlig durch bin. Oder vielleicht auch wir beide. Aber ich denke mir, besser ist das hier als gar nichts. Ich fand es ganz schön, mit dir zu quatschen mal wieder. Und ja, so ein bisschen werde ich dich begleiten in den nächsten Tagen. Bin ganz gespannt drauf. Und ja, wünsche dir eine schöne Zeit. Grüß ganz lieb, wen auch immer du triffst. Und liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.